Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Was damals passierte, soll nicht vergessen werden. Erkundungen auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs in Frankreich von Bettina Kaps.
Das schlichte Holzkreuz sieht man schon von Weitem. Aber der Lochnagar-Krater tut sich erst an der niedrigen Brombeerhecke auf, die seinen Rand begrenzt. Ein grasbewachsener Schlund, 90 Meter breit und 21 Meter tief. Erster Juli, früher Morgen. Julie Thompson steht unter dem Kreuz und hält ihre Armbanduhr fest im Blick. Die Britin leitet die alljährliche Erste Weltkriegszeremonie an diesem Erinnerungsort in der Somme, 160 Kilometer nördlich von Paris. Vor dem Krater reiht sich die Somme Battlefield Pipe Band auf. Ein Dutzend Trommler und Dudelsackpfeifer, alle Franzosen in Schottenröcken. Wie eine Ehrengarde an der Kante des Abgrunds. Um sie herum haben sich etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelt. Schön. Punkt 7.28 Uhr bläst Julie in eine Trillerpfeife. Einige Zuschauer tun es ihr nach. Die halbstündige Gedenkfeier beginnt.
Lochnagar is a very special place, a unique place. The scene of destruction, conflict and suffering.
Lochnagar ist ein ganz besonderer Ort, ein einzigartiger Schauplatz von Zerstörung, Konflikt und Leid. Diese sichtbare Wunde im Erdreich schlägt eine Zeitbrücke von dem schicksalhaften 1. Juli 1916 zu unserem heutigen Leben. Wir denken an all die Männer, die an jenem Sommertag fürchterliche Gewalt erleben mussten. Heute kommen wir in Lochnagar in Frieden zusammen und nehmen uns hier vor, ein Leben zu führen, das diesen Männern würdig ist.
Ehemann David filmt die Szene und stellt sie live ins Internet für all jene, die wegen der Pandemie nicht dabei sein können. Vor Corona seien immer sehr viele Briten in Bussen oder privat für die Zeremonie angereist, sagt er, und erklärt, was an diesem Ort geschehen ist.
If you imagine 105 years ago on Saturday, the 1st of July 1916, we have the British 34th Division.
Vor 105 Jahren, es war ein Samstag, lag die 34. britische Division 150 Meter weiter unten im Tal. Um 7.28 Uhr sind hier 28 Tonnen hochexplosiver Sprengstoff detoniert und haben den Krater gebildet. 2 Minuten später mussten die Soldaten den Hang hinauf marschieren, um das Gelände einzunehmen. Die aufgehende Sonne am blauen Himmel hat sie geblendet.
Britische Pioniereinheiten hatten monatelang Tunnel gegraben und enorme Sprengladungen unter den deutschen Linien platziert. 19 Minen wurden nahezu gleichzeitig zur Explosion gebracht. Die Ladung am Ende des Lochnagar-Tunnels, so benannt nach einem schottischen Berg, war eine der stärksten und riss daher auch einen besonders großen Trichter. Die Sprengungen waren der Auftakt zur Schlacht an der Somme. Aber der britische Angriff kam nur stockend voran. Die deutschen Soldaten schossen zurück und viele Briten flüchteten in den Krater, wo sie erst recht zur Zielscheibe wurden.
And in the field, just to the right of the crater, there are 6,500 British casualties.
Allein auf dem Feld dort vorne sind 6.500 Briten gefallen. Es war die höchste Konzentration von Verlusten am ersten Tag der Schlacht an der Somme. Deshalb wird es auch das blutigste Feld an der Westfront genannt. Viele der Opfer wurden bis heute nicht geborgen. Die Nachkommen und viele andere Menschen auch können hier regelrecht spüren, was die Soldaten erlitten haben. Deshalb zieht sie dieser Ort so an.
It's okay. David Thompson steigen Tränen in die Augen. Er dreht sich abrupt um. Dann filmt er wieder die Erinnerungszeremonie mit kurzen Reden, Gedichten, Schweigeminute und der Niederlage von Kränzen aus künstlichem Klatschmohn, der britischen Erinnerungsblume für die Gefallenen. Auch jetzt blüht roter Mohn am Feldrand. Abschließend wird das sogenannte Loknagar Gelöbnis vorgetragen, wie immer in drei Sprachen. Weil kein deutscher Vertreter anwesend ist, übernimmt der Niederländer Marcel Chau den deutschen Part.
In Gedenken an alle, die im Krieg gelitten haben und denen, die noch immer leiden, versprechen wir, unser Leben zu leben mit mehr Mitgefühl und Güte, Verständnis und Vergebung, Versöhnung und Einheit. Wollen wir nun, ihnen zu Ehren, Frieden führen.
Ein grauhaariger Urlauber in Radlershorts geht auf den Niederländer zu. Der Mann aus Tübingen sagt, dass er sich als Deutscher hier tief betroffen fühlt. Julie und David verabschieden sich von einigen TeilnehmerInnen, die sie persönlich kennen. Das Ehepaar ist in La Boisselle zu Hause, so heißt das Dorf neben dem Trichter. Dort betreiben sie ein Bed and Breakfast. David übernimmt auch Führungen in der Gegend und Julie hilft Briten, die auf der Spurensuche sind, die Kriegsgeschichte ihrer Vorfahren zu recherchieren. Wo ihr Großonkel gefallen und beerdigt ist, weiß sie nicht. Aus Davids Familie hat niemand im Ersten Weltkrieg gekämpft. Dennoch ist der Loknagar-Krater Grund dafür, dass das Ehepaar nach Frankreich ausgewandert ist.
And we say that Loknagar is probably the reason that we now live in France and live in the village where this crater.
Vor 10 Jahren haben wir unser Leben völlig umgekrempelt, um selbst Teil dieser wunderschönen Landschaft zu werden und dessen, was hier passiert ist.
And live here and be part of this beautiful landscape and what goes on here.
Julie ist 55, David 60 Jahre alt. Beide haben früher in der Gegend von London gelebt und gearbeitet. Eine Postkarte machte sie auf den Loknagar-Krater neugierig. Bei einem Frankreich-Urlaub in den 90ern besichtigten sie den Ort und hatten, wie beide sagen, den Wow-Effekt. Der Anblick des Kraters traf sie wie ein Schlag. Zufällig sind sie dort einem Landsmann begegnet, der die Brombeerhecke stutzte. Es war der Eigentümer Richard Dunning.
Richard saw this in 1973 and he saw it as an open wound.
Richard hat Loknagar 1973 entdeckt. Für ihn war es eine der letzten offenen Kriegswunden mitten im Ackerland. Er hat den Acker gekauft. Andernfalls wäre er wohl aufgefüllt worden, genau wie ein anderer Trichter in der Umgebung, als Müllgrube.
Dunning bat die damals noch jungen Leute, ihm beim Heckenschneiden zu helfen. Wenig später traten Julie und David dem Unterstützerkreis bei, der auch Marcel Chau aus Amsterdam angezogen hat. Richard Dunning, mittlerweile fast 80 Jahre alt, hat eine Stiftung gegründet und ihr den Krater übertragen.
So it can never be tampered with in any way, so it's future.
Damit dessen Zukunft für alle kommenden Generationen gesichert ist und man hier für immer über die Geschichte nachdenken kann und warum Menschen in den Krieg ziehen.
Time to think about why we go to war and what's the point of it maybe at times.
Rund um den Loknagar-Krater wachsen Zuckerrüben. Die Felder sind eingeebnet. Die Kriegsspuren längst verwischt. Nur am Dorfrand von La Boisselle ist noch eine seltsam verformte Buckelwiese zu sehen, groß wie 3 Fußballfelder. Ein Schild informiert, dass französische Truppen den deutschen Vormarsch an diesem Ort, wo damals ein Bauernhof stand, zum Stehen brachten, im September 1914. Anschließend hielten sich die Feinde knapp 2 Jahre lang fast bewegungslos im Schach. Nur dass die Franzosen zwischendurch von ihren britischen Alliierten abgelöst wurden. Die Wiese ist abgezäunt. Claudie Lueline sperrt ein Gartentor auf und steigt auf eine Anhöhe zwischen 2 Sprengtrichtern. Die 74-Jährige, eine große Frau mit hochgesteckten grauen Haaren, hat das Terrain von ihrem Vater geerbt.
Ils se sont retrouvés dans un mouchoir de poche là, donc en fait dès décembre 1914.
Die feindlichen Soldaten saßen sich hier auf engstem Raum gegenüber. Die Franzosen fingen schon im Dezember 1914 an, Tunnel zu graben, weil sie unter die deutschen Linien Minen legen wollten. Die Deutschen machten es genauso. Beide Seiten haben 18 Monate lang versucht, die gegnerischen Stellungen zu sprengen, auf einer Frontlinie von nur 280 Metern. Historikern zufolge gab es hier 110 Explosionen.
Das alles hat sie aber erst erfahren, nachdem ihre damals noch lebenden Eltern einen Teil des Grundstücks verkauft hatten und dort ein kleines Haus gebaut werden sollte, im Jahr 2004.
Quand les Britanniques ont vu, enfin les guides britanniques qui passent ont dû voir que il allait, il y avait un permis d'afficher.
Einige Briten, vor allem die Reiseleiter unter ihnen, haben die Bautafel gesehen. Daraufhin sind sie regelrecht auf die Barrikaden gegangen. Auf ihren Internetforen zum Ersten Weltkrieg musste ich lesen: Die Franzosen sind ein Volk ohne Gedächtnis. Aber es stimmt. Für meine Schwestern und mich waren das bis dahin alte Sprengtrichter, mehr nicht. Wir haben dann in Archiven geforscht und herausgefunden, dass hier ein Minenkrieg getobt hat.
Den Hausbau konnte sie nicht mehr stoppen. 3 Jahre später haben Claudie Liulin und ihre Familie aber einen Antrag auf Denkmalschutz gestellt, um wenigstens das restliche Feld zu schützen. Ohne Erfolg.
Eine Inspektorin hat sich das Gelände angeguckt. Sie meinte, es sei ja nichts zu sehen. Damals war alles zugewuchert. Wir haben das Gestrüpp beseitigt und dann mehrfach vergeblich nachgehakt.
2010 ließ das Rathaus von La Boisselle einen Bebauungsplan erstellen. Weil das Feld eine Lücke am Rand der Hauptstraße bildet, sollte nun sogar das ganze Terrain als Bauland ausgewiesen werden. Claudie Liulin lief dagegen Sturm, erreichte wieder nichts.
Schließlich habe ich britische Archäologen kontaktiert. Sie waren unweit von hier tätig, um einen Flammenwerfer auszugraben. Ich habe sie gefragt, ob sie mein Gelände mit ihrem GPS vermessen könnten. 2 Wochen später bekam ich eine Luftaufnahme, die sie mit alten Tunnelplänen abgeglichen hatten. Darauf war ein großes Netz von unterirdischen Minengängen zu erkennen. Ich war völlig platt, dass sich so etwas unter unseren Füßen verbirgt.
Mit diesem Beweis gelang es ihr, den Bebauungsplan zu ändern. Die Urbanismusbehörde erklärte das Feld zu einer sogenannten natürlichen Zone für Erinnerungstourismus, was sie aber jederzeit wieder rückgängig machen kann. Genau das befürchtet Claudie für den Fall, dass sie ihr Feld eines Tages nicht mehr unterhalten und für Besucher öffnen kann. Das britische Archäologenteam aber war neugierig geworden, wollte das Gelände erschließen und einen Dokumentarfilm drehen. Claudie Liulin, sie ist selbst mit einem Briten verheiratet, daher der Nachname, trat für 3 Jahre die Rechte ab. Die Fachleute legten Teile der alten Stellungen frei und öffneten einen Minentunnel. Claudie gründete einen Freundes- und Unterstützerverein. Auf Anfrage führt sie BesucherInnen auch gerne in den Stollen. Deshalb hat sie an diesem Wintertag ein Institut für Umweltrisiken bestellt. Die Techniker sollen die Anlage kontrollieren. Ein paar Vereinsmitglieder sind ebenfalls zugegen, unter ihnen der deutsche Historiker Markus Klauer. Der Eingang zum Minentunnel verbirgt sich in einer Mulde. Der Stollen führt leicht bergab. Seitlich sind Stützpfeiler und Lüftungsrohre zu sehen. Auf dem Boden liegen verrostete Corned-Beef-Dosen. Gewiss Überbleibsel von Feldrationen, sagt Klauer. Der ehemalige Offizier der Bundeswehr hat mehrere Bücher zur Militärgeschichte des Ersten und Zweiten Weltkriegs geschrieben.
Das hier ist ein alter Eingang, der durch die französischen Kräfte gegraben worden ist, durch die französischen Pioniere. Und dieser Eingang, Sie können sich vorstellen, wir sind jetzt nicht sehr weit weg von der Trichterlinie, die ja das Niemandsland darstellt. Das war also zu dicht an der vorderen Linie. Und dann haben die britischen Pioniere einen neuen Eingang gegraben, der, man kann es hier sehen, noch 30, 40 Meter weiter hinten liegt. Und damit natürlich mehr Sicherheit bietet für die gesamte Anlage.
Die Techniker packen ihre Geräte aus, messen den Kohlendioxidgehalt im Tunnel und prüfen dessen Stabilität. später läuft Lyulin mit ihren Mitstreitern noch einmal über die ehemalige Frontlinie. Im Schatten einer Esche ist ein Holzkreuz aufgestellt. L. Foulkes steht da drauf, 4. Februar 1916, 21 Jahre alt. Genau hier konnte sie zusehen, wie die Archäologen im November 2013 zwei britische Gefallene geborgen haben, die später auch namentlich identifiziert wurden.
Sie haben auch zwei Franzosen gefunden, dort am Kraterrand, und Teile eines Deutschen, ein Bein in einem Stiefel. Stiefel trugen damals nur die Deutschen. Es war in einer Stacheldrahtrolle verheddert. Ich glaube, dass die Leiche nicht vollständig war. Sie konnte jedenfalls nicht geborgen werden, weil das Erdreich sonst womöglich in den Krater abgerutscht wäre.
Die ehemalige Kampfzone ist unübersichtlich. Große und kleine Krater gehen ineinander über, wie schlecht verheilte Narben. Ihre Ränder sind oval oder auch leicht gezackt. Indiz dafür, dass sich jeweils mehrere Sprengungen überlagert haben. Markus Klauer deutet über einen solchen Trichter hinweg. Auf der anderen Seite hätten sich damals die Deutschen verschanzt.
Hier gab es Unterstände, also unterirdische Anlagen, in denen die Soldaten sich vor dem Artilleriefeuer schützen konnten. Und hier gab es natürlich auch die Minenkriegsanlagen. Also das Pendant zu der britischen Seite, das, was wir gerade eben gesehen haben. Und im Moment ist alles noch unter der Grasnarbe versteckt. Und dann stellt sich natürlich wie immer die Frage, lässt man es so, wie es jetzt ist? Oder versucht man vorsichtig einen entsprechenden Zustand wiederherzustellen, wie er vermutlich im Krieg gewesen ist. Das ist viel Arbeit und das bedarf natürlich einer ständigen Unterhaltung. Und dann soll natürlich auf keinen Fall sowas wie Disneyland entstehen. Sondern wenn, dann muss es möglichst authentisch sein.
Zur Freundesgruppe gehört auch der Brite Nigel Cave. Er öffnet den Kofferraum seines Autos, deutet auf einen Stapel Bücher. Alles Werke von ihm. Der Schriftsteller hat fast 50 Bücher über die Schlachten des Ersten Weltkriegs verfasst.
Die Schlacht an der Somme war die blutigste Schlacht des ganzen Krieges. In nur 4,5 Monaten gab es hier viel mehr Tote und Verletzte als in Verdun. Aber die Erinnerung daran wird heute fast nur noch von uns Briten gepflegt. Die Franzosen pilgern nach Verdun und die Deutschen pilgern nach Verdun. Aber Briten werden die Somme auch in 100 Jahren noch besuchen. Wir müssen dafür sorgen, dass Orte wie dieser auch dann noch vorhanden sein werden.
Genau diese Verantwortung lastet auf Claudie Lyulin. Weil ständig neue Schwierigkeiten auftauchen. So hat die Sicherheitsprüfung vom Winter zwar ergeben, dass der Tunnel stabil ist, doch im Februar hat es besonders viel geregnet und dann setzte auch noch Frost ein.
Ich habe einen Haufen Steine auf dem Boden gefunden. Sie sind von der Decke abgesprungen. Die Stromkabel hängen auch nicht mehr richtig an der Wand. Und jetzt faulen die Holzbretter, mit denen wir den Boden schützen. Wir haben es nicht geschafft, sie auszutauschen, wegen des Lockdowns.
Claudie Lyulin zeigt ihren Besuchern heute nur noch das Buckelfeld. Den Minentunnel zu öffnen, traut sie sich nicht mehr. Zwei Stunden nordöstlich von Paris, im Dreieck der Städte Lens, Soissons und Reims, liegt der Chemin des Dames. So heißt ein 26 Kilometer langer Höhenzug mit weitem Blick in die Landschaft. Die deutsche Armee hat den Damenweg schon im September 1914 erobert und hielt ihn 3 Jahre lang besetzt. Dabei hat sie die vielen ehemaligen Steinbrüche der Gegend genutzt. Im größten von allem, dem Steinbruch Froidmont, sind noch unzählige Spuren von Soldaten zu sehen. Dass sie erhalten sind, ist vor allem Gilles Chauvin zu verdanken. Der 68-Jährige, hageres Gesicht, graues Stoppelhaar, eckige Brille, steht vor einem mit Efeu bewachsenen Abhang. Dort ist eine Gittertür eingelassen, der Eingang zum Steinbruch. Chauvin sperrt auf, betritt einen kleinen Vorraum mit einem Rost im Boden, schließt ein weiteres Schloss auf.
Wir müssen den Steinbruch gut absichern, weil es viele böswillige Leute gibt. Sie kommen her, um zu plündern.
Vor etwa 30 Jahren hat der ehemalige Autolackierer aus dem nahegelegenen Städtchen Lens einen Verein gegründet, der den Steinbruch betreut und auf Nachfrage auch für Interessenten öffnet. Er zieht eine Leiter aus dem Erdloch, sichert sie notdürftig mit einem Strick am Schacht. An ihrem Fuß ist eine zweite Leiter befestigt. Gilles Chauvin klettert voran, 8 Meter in die Tiefe. Unten ist es völlig dunkel. Nur der Strahl seiner Stirnlampe erhellt einen breiten Gang. Links und rechts zweigen Seitengänge ab.
Le 20e Regiment d'Infanterie allemand, le Tauentzien von Wittenberg.
Das 20. Infanterieregiment Graf Tauentzien von Wittenberg musste den Steinbruch herrichten. Es hat Lüftungssysteme, Strom und Telefonleitungen gelegt. Außerdem wurden direkte Zugänge zu den Schützengräben gegraben. Die Deutschen haben die verschiedenen Steinbrüche auch so miteinander verbunden, dass die Soldaten den ganzen Höhenzug unterirdisch durchqueren konnten.
Gilles beleuchtet eine Wand. In dem rauen Fels wurde ein Rechteck geschliffen und viereckig umrandet, wie ein Blatt in einem Heft. Mit Gott für König und Vaterland ist darauf zu lesen, in blauer Tinte und akkurater Sütterlinschrift. Außerdem die Namen der Soldaten Fritz Hase, Zajak, Hörnicke und Höher. Ein paar Schritte weiter hingegen hat ein Soldat seiner Wut Luft gemacht. Unter dem Spruch Gott strafe den Kaiser ist ein blutrünstiges Wildschwein mit Pickelhaube gezeichnet. Gilles Chauvin deutet auf eine Datumsangabe. 31. Juli 1917.
L'attaque française a lieu le 16 avril.
Am 16. April 1917 haben die Franzosen ihren großen Angriff gestartet. Ende Juli sitzen die Deutschen immer noch hier drinnen und die Franzosen sind da draußen. Man sieht auch, dass jemand versucht hat, die Inschrift herauszuschneiden. Deshalb musste der Steinbruch unbedingt zugesperrt und unter Denkmalschutz gestellt werden.
Die französischen Truppen konnten den Damenweg und somit auch den Steinbruch Froidmont erst im Herbst 1917 zurückerobern. Ab Februar 1918 hausten dann auch US-amerikanische Soldaten der sogenannten Yankee Division in dieser Höhle. Ihre Namen haben sie meist mit 3 Initialen abgekürzt, oft auch das Regiment hinzugefügt, manchmal sogar die komplette Heimatanschrift und kleine Skizzen hinterlassen.
Hier sieht man die Abzeichen der Feuerwehr von Chicago und daneben das Symbol der Kolumbusritter, so heißt eine katholische Bruderschaft aus den USA. In der Yankee-Division haben viele Einwanderer aus Europa gekämpft, die katholisch waren. Dort ist ein Freimaurerabzeichen, weitere Namen. Und da sind an 2 Stellen Steine herausgebrochen worden.
Gilles hat den weitläufigen Untergrund schon als Jugendlicher durchstreift. Damals waren die gut 1000 Zeichnungen und Reliefs noch fast alle intakt, sagt er. Diebe und Vandalen drangen erst später ein. Zusammen mit einem Historiker konnten er und seine Mitstreiter in den 90er Jahren durchsetzen, dass der Steinbruch Froidmont zum Kulturdenkmal erklärt wurde. An diesem Nachmittag führt Gilles Chauvin eine amerikanische Wissenschaftlerin aus New Hampshire durch das unterirdische Labyrinth. Heather Warfield will ein digitales Archiv aller Städten erstellen, die für die Yankee Division der US Army von Bedeutung waren. Dafür recherchiert sie auch die Lebensläufe der Soldaten.
Being in here is entirely different because we're in a place amongst.
Hier drinnen zu sein, das ist für mich fast so, als wären wir hier noch unter den lebenden Soldaten. Wir können uns ihnen sehr persönlich annähern und erahnen, was ihnen wichtig war. In einem Moment, in dem sie genau wussten, dass sie schon sehr bald sterben könnten.
Die Die Hochschullehrerin blickt auf Gilles Chauvin, der unermüdlich erzählt, was er über einzelne Soldaten herausgefunden hat.
I mean, as an American, it's very humbling to come into a space like this that has been cared for by.
Als Amerikanerin bin ich tief beeindruckt, dass dieser Ort so gut erhalten ist und Franzosen so innige Bindungen zu den Soldaten aller beteiligten Länder haben.
It's very meaningful to come to a place that has been preserved and cared for.
Nicht nur Graffitis, auch Alltagsgegenstände liegen noch im Steinbruch herum. Nichts ist museal aufgearbeitet. Gilles deutet auf eine Wand voll rostiger Nägel. Lauter Haken für die 7 Sachen der Soldaten, die hier ausharren mussten. Ein paar Holzbalken und Drahtgeflechte zeugen von ehemaligen Lagerstätten. Eine rudimentäre Schiene sollte offenbar verletzte Glieder stützen. In einem Eck liegen Lederreste. Nach 4-stündiger Führung dringt die feuchte Kälte in die Knochen ein. Gilles stört das offensichtlich nicht. Er könnte noch viel mehr zeigen. Auf dem Rückweg leuchtet er noch einmal die niedrige Decke an. Dort hat ein Landsturmmann W. Schmitz notiert, dass er vom 20. bis 29. Juli 1915 im Steinbruch war. Gleich daneben hat sich im Jahr 1917 der französische Infanterist Pierre Théolaire verewigt, in Schönschrift.
Ich habe viel darüber nachgedacht. Der französische Soldat rührt die Inschrift des deutschen Soldaten nicht an. Die Schäden in der Höhle wurden alle nach dem Krieg angerichtet. Die feindlichen Soldaten aber haben sich respektiert. Hier ist der Beweis.
Bevor er wieder ans Tageslicht klettert, zündet Chauvin eine Kerze an und stellt sie auf einen Felsvorsprung mit 3 alten Holzkreuzen und kleinen Fahnen der ehemaligen Kriegsgegner. Der Steinbruch ist ihm ans Herz gewachsen. Umso mehr sorgt es ihn, dass sein Verein immer kleiner und die Mitglieder älter werden. Er wünsche sich, dass einst seine Asche hier unten verstreut werde. Aber wer sich dann um den Steinbruch kümmern soll, darauf hat Gilles Chauvin keine Antwort.
Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, de bas de la forêt.
Oft sind es alte Menschen, die dafür sorgen, dass die Spuren des Ersten Weltkriegs in Nordfrankreich erhalten bleiben. Aber nicht immer.
La servante jeune et jolie, légère comme un papillon.
In der Nähe des Dorfes Failly in der Somme stapft Bruno Toral mit 2 Jugendlichen über einen frisch gepflügten Herbstacker. Sie fixieren die klumpige Erde, bücken sich, klauben kleine Messingteile auf.
Wir reißen die Überbleibsel des Krieges aus dem Vergessen. Das hier sind deutsche Gewehrpatronen,
sagt Toral, Militaria-Sammler und Gründer des Vereins Le Sapeur Picard.
Jede einzelne Patrone kann zum Tod eines französischen Soldaten beigetragen haben. Und das hier ist ein französisches Projektil, das sein Ziel verfehlt hat.
Auch Valentin und Nuan, beide 17, zeigen stolz, was sie gefunden haben. Stückchen von altem Stacheldraht, außerdem sogenannte Schweineöhrchen, also Reste von Metallstangen, an denen der Stacheldraht befestigt war. Der Acker ist eingeebnet, aber im angrenzenden Laubwald sind noch viele Sprengtrichter zu sehen. Dort kniet Mathilde Grué auf dem Waldboden. Lange Haare, runde Goldrandbrille, viele Ohrstecker. Die 27-Jährige gräbt zusammen mit Toral und den Schülern einen deutschen Schützengraben aus. An diesem Samstag verlegt sie Ziegelsteine. Die Jungen haben sie vorher im Wald ausgebuddelt. Zwischendrin singt sie schon mal ein altes Soldatenlied.
Dieser Wald ist eine rote Zone. So heißen Gegenden, wo noch viel Munition liegt. Deshalb kann hier nichts angebaut werden. Ich weiß, dass irgendwo im Umkreis von 50 Metern ein Geschoss liegt.
Auch Failly und Umgebung hatten die Deutschen von 1914 bis 1916 besetzt. Zeit genug, um sich in ihren Stellungen gut einzurichten. Mathilde zeigt, was sie und ihre Freunde bisher freigelegt und rekonstruiert haben. Der Schützengraben ist breit und winklig. Die hohen Seitenwände sind mit Holz und Wellblech verkleidet. Ein enger Raum ist mit einem Stockbett, kleinem Tisch und rostigem Originalofen ausgestattet. In solch einem Bett hätten stets je drei Soldaten geschlafen. Auf die Frage, ob sie und ihre Freunde die Anlage vielleicht doch ein bisschen ausschmücken, holt Mathilde eine Papptafel mit alten Fotos hervor.
Die sogenannte Disneylandisierung. Nein, wir achten sehr auf Authentizität. Bruno hat viele Kriegstagebücher und Gefechtsberichte gelesen. Diese Fotos mit den deutschen Soldaten sind genau in diesem Schützengraben entstanden. Der Boden liefert auch Hinweise. Dort, wo die Erde locker ist, verlief der Graben. Sobald wir auf Kreidefelsen stoßen, wissen wir, da war nichts.
Mathilde ist in der Nähe von Failly aufgewachsen. Ihr Interesse am Ersten Weltkrieg wurde schon in der 7. Klasse geweckt, als sie im Geschichtsunterricht über eine Radierung von Otto Dix arbeiten musste, die einen verletzten Soldaten zeigt.
Zuerst fand ich das Bild abstoßend, aber es ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Wie kann es sein, dass ein Mensch einen so entsetzten Blick hat? Was ist da geschehen?
Die Frage nach der Absurdität des Krieges brachte Mathilde dazu, sich für die Erinnerungsarbeit auf den ehemaligen Schlachtfeldern zu interessieren. Später studierte sie Geschichte, heute schreibt sie ihre Doktorarbeit. Thema: Die Kriegsruinen in Nordfrankreich von 1921 bis heute. Anfangs gab es Erinnerungstourismus. Familien und Veteranen guckten sich die zerstörten Städte und Denkmäler an.
Arras, Le Beffroi, la Cathédrale de Reims.
Den Glockenturm von Arras, die zerbombte Kathedrale von Reims. Aber dann bricht der Zweite Weltkrieg aus. Und diesmal wird ganz Frankreich besetzt, mit Zerstörungen an vielen Orten. Danach will niemand mehr Ruinen sehen, zumal sie ja auch an die Schmach der deutschen Besatzung erinnern.
Bis auf wenige Ausnahmen wurden alle Kriegsruinen beseitigt. Erst in den 1990er Jahren setzte ein Sinneswandel ein. Die Arbeiten von Historikern und Historikerinnen trugen maßgeblich dazu bei. In der Somme wurden Erinnerungsorte gewürdigt und aufgewertet. Die 100-Jahr-Feiern haben dann großes Interesse in der breiten Bevölkerung geweckt, sagt Mathilde Gröhe. Doch das flaue leider schon wieder ab. Für sie jedenfalls gehören die vielen Soldatenfriedhöfe zum Alltag. Die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg prägt ihr Leben.
Quand je pars en vacances ailleurs en France, c'est vide.
Wenn ich durch das restliche Frankreich reise, kommt es mir irgendwie leer vor, weil es dort keine Erinnerungsorte gibt. Australier, Kanadier, Amerikaner reisen an die Somme. Deutsche auch, aber leider viel seltener. Der Erste Weltkrieg bringt Menschen aus aller Welt zu uns. Diesen Reichtum sollten wir pflegen.
Was damals passierte, soll nicht vergessen werden. Erkundungen auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs in Frankreich. Ein Feature von Bettina Kaps. Es sprachen Nina West, Frauke Pohlmann, Markus Hoffmann, Uwe Müller und die Autoren. Ton Martin Eichberg, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Winfried Sträter. Eine Produktion vom Deutschlandfunk Kultur 2021.